Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
Dann bin ich über Zoom verbunden mit Matti Geschonek in Deutschland, Regisseur von Die Wannsee-Konferenz, ein Film, der jetzt am 11. August ins australische Kino kommt. Wannsee-Konferenz, das weckt natürlich ganz dunkle Assoziationen. Januar 1942 in einer Villa nahe Berlin. Wie sind Sie auf dieses Thema oder auf die Idee gestoßen, aus dieser folgenschweren Konferenz einen Film zu machen?
2016 bekam ich bereits die Anfrage von der Konstantin Oliver Berben, von der Konstantin Filmgesellschaft, ob ich mich dafür interessieren würde, und habe gesagt, selbstverständlich, weil die Wannsee-Konferenz ist ja bei uns ein Begriff. Ich kannte auch die Villa am Wannsee, die ich öfter besucht hatte, und habe aber mir anderthalb Jahre, habe ich mich sehr beschäftigt mit dem Thema und habe recherchiert, habe Bücher gelesen darüber und wollte eigentlich nach anderthalb Jahren ungefähr dieses Projekt absagen, weil ich mir das nicht zugetraut habe, so einen Film, was ja das schlimmste, schrecklichste Verbrechen, wozu die Menschheit über jemals in der Lage war, also Deutschland auch in der Lage war, das in einen Film zu erzählen. Es gab zwei Filme, die kannte ich auch, ein deutsches Fernsehspiel Anfang der 80er Jahre und eine HBO-Produktion mit Kenneth Branagh. Und ich habe dann aber gesagt, ich könnte es mir unter zwei Voraussetzungen vorstellen, den Film zu machen. Einmal, dass ich es nur als Produktionsbesprechung erzähle, wie eine Vorstandssitzung, wenn Sie so wollen. Also ein sehr pragmatischer Vorgang. Man wusste übrigens sehr wenig über diese Konferenz, eigentlich gar nichts. Man wusste, dass es anderthalb Stunden dauerte. In der Einladung stand ja auch eine Besprechung mit anschließendem Frühstück. Das wusste man, das steht in der Einladung, die es gibt. Und meine zweite, nicht Bedingung, aber unter der Voraussetzung, unter der ich mir vorstellen konnte, diesen Film zu machen, sagte von Anfang an ohne Musik. Und dann sagte die Firma Oliver Berben, sagte, okay, dann machen Sie das. Und dann haben wir diesen Film entwickelt. Und und das Ergebnis kennen Sie.
Herr Kritzinger.
Herr Dr. Klopfer. Ich dachte, ich komme überhaupt nicht mehr an.
Geben Sie Acht, was Sie sagen. Die Gestapo hat uns fest im Blick.
Soweit ich weiß, liegt nichts gegen Sie vor, Dr. Klopfer.
Oh, bin ich aber beruhigt.
Ministerialdirektor Kritzinger.
Gruppenführer. Ich wusste gar nicht, dass Ihr Amt hier draußen eine Außenstelle unterhält.
Ehemalige Fabrikantenvilla.
Arisiert?
In diesem Falle nicht. Meine Herren. Obergruppenführer Heidrich ist zu Ihnen gelandet.
Ich bin froh, dass Sie ihn gemacht haben. Der Film ist wie ein Kammerspiel, ein Theaterstück, wie Sie sagen, ohne Musik, ohne Sentimentalitäten, ohne Archivaufnahmen auch, fand ich interessant. Warum war Ihnen das wichtig?
Nun, es gibt ja ein Protokoll dieser Zusammenkunft, dieser Besprechung. Es war keine Konferenz. Das wurde erst später Konferenz genannt. Es war tatsächlich eine Besprechung. Und dieses Protokoll ist ja ein Ergebnisprotokoll, ein Verlaufsprotokoll. 15 Seiten, es gibt keine großen Dialoge, es gibt einige Einwürfe von einigen Teilnehmern. Also wir hatten sehr wenig Material, diesen Stoff zu erzählen. Und umso mehr bleibt es dieser Film, und das ist so eine Fiktion. Es ist ein Spielfilm, aber er stützt sich auf den neuesten Erkenntnisstand der Holocaust-Forschung. Also wir hatten viele Berater, Historiker, die sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigen. Und trotzdem ist letztlich die Auswahl der Akteure, die Gestik, die Mimik, die Sprachmelodie, das sind bereits alles Entscheidungen des Regisseurs. Es sind dramaturgische Entscheidungen und es ist und bleibt ein fiktionaler Film, der auch keinen Wahrheitsanspruch stellen kann.
Das ist ja auch ein bisschen ein Problem, nicht wahr? Das war ja auch bei Der Untergang so, ein weltweiter Hit, muss man sagen, der die letzten Tage von Adolf Hitler in seinem Führungsbunker, in seinem Führerbunker geschildert hat. Und die Leute meinen dann wirklich, es war wirklich so. Dabei ist es nur die Interpretation des Drehbuchautoren und des Regisseurs. Bei Ihnen wird es ein bisschen ähnlich gewesen sein, weil, wie Sie sagen, es gibt nur dieses eine Protokoll noch, das im Besitz von Adolf Eichmann war.
Das ist richtig. Dieses Protokoll, was ja durch Zufall gefunden wurde, übrigens bei dem Vertreter des Außenministeriums, Martin Luther, nach dem Krieg, durch Zufall, so ist überhaupt diese Konferenz oder diese Besprechung bekannt geworden. Aber was man weiß, wir kennen die Teilnehmer. Wir wissen, dass es die Elite, sagen wir mal, der preußischen Ministerialbürokratie waren. Es waren studierte Leute zum größten Teil, Juristen. Es waren 8 promovierte Doktoren dabei. Wir wissen um das Ergebnis dieser Besprechung, die dann Folgekonferenzen, Folgebesprechungen hatten, die dann bereits ins Detail gingen. Denn wir dürfen nicht vergessen, 1941 war der Überfall auf die Sowjetunion. Danach begann tatsächlich dieser organisierte Massenmord, das Ausreiseverbot der jüdischen Bevölkerung. Man berief sich auf die sogenannte Prophezeiung des Führers von einer Kundgebung am 30. Januar 1939, wo er eben das bereits nochmal ankündigte, die gesamte jüdische Bevölkerung Europas auszulöschen. Und das wurde dort fixiert und organisiert. Man hat nicht, wie man immer dachte, wie ich ja auch landüblich dachte, dort wurde der Holocaust beschlossen. Das stimmt nicht. Das war klar. Also die Vernichtung der Juden, das war fest im Programm und nahm nach dem Überfall auf die Sowjetunion auch Fahrt auf. Die Konferenz sollte im Übrigen erst schon im Dezember 1941 stattfinden. Aber durch den Überfall der Japaner auf Pearl Harbor und den Eintritt der Amerikaner in den Krieg und die Verhinderung des Vormarsches der deutschen Wehrmacht auf Moskau wurde es um einen Monat verschoben, auf den Januar 1942. Und dann erst begann im Grunde genommen das, was wir auch unter dieser Massenvernichtung, dieser organisierten Massenvernichtung in den Konzentrationslagern, die es bereits gab. Es gab auch bereits Versuche in Auschwitz. Es gab Auschwitz, aber es gab noch nicht das Auschwitz. Es gab noch nicht das Treblinka. Das nahm in unglaublicher Geschwindigkeit im Jahr 1942 Fahrt auf. Und diese Konferenz oder Besprechung war ein Go sozusagen für die effiziente, organisierte Massenvernichtung der jüdischen Bevölkerung Europas. Man wusste, was man machen will, nämlich 11 Millionen jüdische Menschen auslöschen, umbringen. Man wusste bloß nicht, wie. Es ging um organisatorische Fragen.
Einen Moment bitte. Ist durch solche Anlagen nicht eine große Beunruhigung der benachbarten Bevölkerung zu befürchten?
Es fehlt mir gerade noch Aufstände und Unruhen.
Wir legen großen Wert auf geografische Abgeschiedenheit. Unsere Anlagen benötigen lediglich Gleisanschluss sowie besiedlungsfreie Flächen in der Hauptwindrichtung, um eine Geruchsbelästigung auszuschließen.
Wie viele dieser Anlagen gibt es derzeit?
Kulmhof entlastet bereits das Lager Litzmannstadt. Belzec befindet sich kurz vor Inbetriebnahme.
Im Lager Sobibor beginnen in Zeitkürze Baumaßnahmen. Weitere Überlegungen gibt es für den Raum Treblinka. Und wie gesagt, Auschwitz steht als Möglichkeit im Raum.
Ja, aber haben wir für so viele Einrichtungen die notwendigen Männer?
Der Betrieb ist nicht sehr personalintensiv, zumal wir Juden und auswärtige Hilfskräfte einbinden. Für unsere eigenen Männer beschränkt sich die Tätigkeit im Grunde auf das Sicherstellen geordneter Abläufe sowie das Freisetzen der nötigen Gase.
Aber der Anblick dieser vielen Toten, der Transport zu den Öfen,
wird erfolgen durch Arbeitsjuden, die wiederum schlussendlich ebenfalls sonderbehandelt werden.
Elegant. Und die Kapazität dieser Anlagen ist tatsächlich der Größe unserer Aufgabe gewachsen.
Wie gesagt, noch sind wir in der Planungsphase. Abläufe müssen gefunden und optimiert werden. Aber technisch spricht nichts dagegen, gasdichte Räume für bis zu 1000 Personen herzustellen.
Montagabend bei SBS Radio. Über Zoom bin ich verbunden mit Matti Geschonek, Regisseur von Die Wannsee-Konferenz, The Conference auf Englisch, When Humanity Lost the War, ein Film, der am 11. August ins australische Kino kommt. Er basiert auf dieser Besprechung in dieser Villa am Wannsee nahe Berlin im Januar 1942. Und es waren ja, glaube ich, 15 Teilnehmer plus die Sekretärin, die das Protokoll schrieb. Gibt es denn von diesen 14 anderen Teilnehmern, neben Eichmann eben, keine Tagebucheinträge, keine mündlichen Überlieferungen an ihre Nachkommen? Gibt es da wirklich keine anderen historischen Belege für dieses Gespräch?
Also man weiß nur von Folgekonferenzen, also Folgebesprechungen, die bereits auf praktischer unterer Ebene stattfanden. Aber wie gesagt, diese sogenannte Wannsee-Konferenz wurde erst durch das zufällige Auffinden dieses Protokolls bei Martin Luther, der von den Amerikanern inhaftiert war, gefunden. Sonst hätte man von dieser Besprechung sehr wenig oder gar nichts gewusst. Das wurde erst dann nach dem Krieg zu dieser Konferenz und dann natürlich durch diese Jagd, diese Suche nach diesem Organisator der rechten Hand von Reinhard Heydrich, Adolf Eichmann, den man dann Anfang der 60er Jahre in Argentinien festnahm. Und während des Prozesses in Israel, da wurde er befragt nach dieser Besprechung in der Wannsee-Villa.
Eichmann, der ja 1960, wie Sie sagen, verhaftet wurde in Buenos Aires. 1961 wurde eben der Prozess gemacht, ab April, und dann im Dezember 1961 in Jerusalem, da wurde er zum Tod am Strang verurteilt. Der israelische Geheimdienst hat ihn in Argentinien aufgespürt und verhaftet. Und ja, was mir ebenfalls auffällt im Film, ist, dass das Wort Konzentrationslager nie, wenn ich richtig zugehört habe, fällt, und auch das Wort Gas erst nach 70 Minuten. Auch die Art, wie diese 11 Millionen Juden in Europa damals in dieser Endlösung getötet werden sollten, wird erst so in den letzten 15 Minuten des Gesprächs und damit auch des Films deutlich. Für mich als Betrachter erweckt das den Anschein, dass Heydrich eigentlich schon wusste, was da gemacht werden musste für diese Endlösung, und dass diese Besprechung eigentlich nur so ein, wie man in Australien sagt, so eine Übung, die in Richtung Rubber Stamping geht. Also es ging nur darum, das noch ein bisschen abzustempeln, das gut zu heißen.
Ja, das ist auch richtig, der Eindruck, weil das sagt auch der Vertreter von Martin Bormann, der Dr. Klopfer. Dass es passieren wird, das war klar. Was neu ist, und das sagt Klopfer, dass es jetzt passiert. Und natürlich ging es bei dieser Konferenz um diese Koordination und Zusammenarbeit dieser Instanzen. Aber es ging natürlich auch um Macht und es ging um den Machtanspruch. Und das war auch ein Hauptanliegen des Gastgebers Reinhard Heydrich, seinen Führungsanspruch bei der Gesamtorganisation der sogenannten Endlösung der Judenfrage zu sichern.
Und Sie alle, meine Herren, werden mir am Ende dieses Tages zustimmen, dass ausschließlich das Reichssicherheitshauptamt in der Lage ist, die Judenfrage organisatorisch und vor allem praktisch durchzuführen. Wir haben die nötigen Mittel, die Methoden, die Organisation, die Erfahrungen und vor allem die Menschen mit der nötigen Entschlossenheit. Sollten Sie am Ende des heutigen Tages anderer Meinung sein, gebe ich die Aufgabe gerne weiter. Es ist nicht so, dass wir nicht schon genug Arbeit hätten. Wenn Sie also erlauben, dass ich fortfahre?
Selbstverständlich.
Erlauben Sie mir einen kurzen Rückblick. Seit 1933 führen wir nun den Kampf gegen das Judentum und drängen die Juden unbarmherzig aus den Lebensbereichen des deutschen Volkes zurück. Die jüdische Rasse wurde als dem deutschen Volkskörper fremde Rasse erkannt. Unter anderem dank den Maßnahmen und Methoden des Rasse- und Siedlungshauptamtes. Dank umfassender Judengesetze ist den Juden jeglicher schädlicher Einfluss auf unsere Volksgemeinschaft praktisch unmöglich geworden. Siehe die umfangreiche Judengesetzgebung unter anderem von Dr. Stuckert, dem Verfasser der Nürnberger Gesetze.
Mitverfasser, zu viel der Ehre.
Schließlich haben wir mit dem Ziel, den deutschen Lebensraum auf legale Weise von Juden zu säubern, eine große Zahl an Juden zur Auswanderung gebracht. Obersturmbannführer.
Und klarzustellen, dass, so habe ich auch zum Beispiel diese Optik, dazu kann ich gleich was sagen, zu der Anordnung der Teilnehmer während dieser Konferenz. Ja, es ist so, als ich das erste Mal mit den Historikern dort und in der Wannsee-Villa sprach, und das war für mich ja auch Neuland, ich kannte die Wannsee-Villa so als Berliner, ich bin Berliner, als Besucher, als interessierter Besucher, aber jetzt eben aus professionellen Gründen, da sagte ich, in welchem Raum hat denn das stattgefunden? Ja, sagten sie, das muss in diesem Raum gewesen sein, eigentlich. Aha, sage ich, und wo stand der Tisch? Weil in beiden Filmen, die ich kannte, sowohl in dem deutschen Fernsehspiel als auch in dem HBO-Film, saßen die an einem großen Tisch. Der Oval war der, glaube ich, oder rechteckig, das weiß ich jetzt nicht. Ich merkte aber, wie schwer das war für den Kameramann, immer die Leute aufzunehmen, und musste sich dann vorzubeugen. Und ich fragte, wo stand denn der Tisch genau? Und da stellte sich heraus, dass der damalige Leiter dieser Wannsee-Villa sagte, er weiß gar nicht, ob es ein Tisch war. Es können auch mehrere Tische gewesen sein. Und da merkte ich erst, und wir erfuhren erst mal, wie wenig bekannt war über diesen Tag, über diesen 20. Januar 1942. Und dann kam ich während der Vorbereitung auf den Film auf die Idee, so ein U zu bauen oder bauen zu lassen. Der ganze Innenraum wurde ja gebaut im Studio. Nur die Außenaufnahmen, also Ankunft und Abfahrt, das und so zwei, drei Szenen am See sind original. Und so entstand diese Aufgliederung der Teilnehmer und auch diese Phalanx des Reichssicherheitshauptamtes, also Heydrich, Hofmann, Müller von der Gestapo und Eichmann mit seiner Sekretärin, sodass man klarstellte schon optisch für den Zuschauer, wer ist hier Koch und wer ist hier Kellner. Und das war ganz wichtig für Heydrich und im Dienste Himmlers, klarzustellen, wer hier die Hosen anhat. Denn das, die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung, also was wir unter Holocaust kennen, das war das sogenannte Lieblingskind des Führers. Das kommt auch als Zitat in dem Film vor, wie überhaupt viele Zitate, die in dem Film Eingang finden oder fanden, aus Tagebuchaufzeichnungen von Josef Goebbels waren, aus Tonbandmitschnitten von Heinrich Himmler. Also viele Dialogsätze sind entnommen aus Folgekonferenzen, wo es Protokolle gibt oder Aufzeichnungen, aber nicht von diesem Tag, der Auslöser war und eine Klarstellung für die Instanzen. Jetzt machen wir es und wir müssen uns koordinieren. Und es geht um eine industrielle, einen industriellen, effizienten Vorgang. Und wir, sprich Reinhard Heydrich, Reichssicherheitshauptamt, SS, wir führen das durch, übergreifend, und was natürlich für die einzelnen Ministerien und auch Generalgouvernement und Ostgebiete auch gar nicht so selbstverständlich war und leicht einzusehen.
Wir wollen genau wissen, wie viele zu uns kommen.
Selbstverständlich. Die Transporte erfolgen nach vorheriger Koordinierung mit der jeweiligen Aufnahmekapazität der Zielräume des Ostens. Seien es nun Ghettos, Arbeitslager, Durchgangslager oder im Endeffekt direkte Aktion.
Wie hoch ist der Personalaufwand auf unserer Seite?
Eine Personalfrage gibt es nicht. Für die gesamte Unternehmung kommen wir mit einer Handvoll Männer aus.
Ist das so?
Ja, das ist so. Ein Zug mit 10 Waggons kann problemlos von einem Dutzend Männern bewacht werden.
Und was ist nun mit den Transportengpässen, auf die wir eben hingewiesen haben?
Wir erwarten keine Engpässe. Wir werden vorrangig Güterwagen nutzen, mit denen zuvor russische Zivilarbeiter ins Reich gebracht wurden. Die würden sonst leer zurückrollen. Es findet praktisch ein Austausch statt. Russe gegen Jude, Jude gegen Russe.
Wir optimieren also bereits vorhandene Abläufe.
Das ist korrekt. Wir verhindern so Leerfahrten.
Das gefällt mir.
Donnerwetter. Wenn ich damals als Spediteur so einen gehabt hätte wie Ihren Eichmann, dann hätte ich hier auch so eine Villa.
Damit werden also auch diese Fragen beantwortet.
Im Protokoll?
Jawohl, Obergruppenführer.
Noch ein Wort, Entschuldigung, weil Sie fragten Gas und so. Es ist eine kleine Fußnote in dem Protokoll. Das Wort Gas kommt da nicht vor, ja, und auch Töten kommt da nicht vor. Es sind, es ist immer von Evakuierung, Deportation, Umsiedlung. Das sind also Euphemismen, die da benutzt wurden. Ob es so war, in dem Protokoll auf jeden Fall. In dem Protokoll sind Zahlen vermerkt, also wie ein Produktionsplan eigentlich. Man weiß, was man machen will, man weiß bloß noch nicht wie.
Also darum 1000 die Menschen pro Waggon.
Ja, nicht, das ist schon bereits sehr von Eichmann und seinen Leuten oder schon sehr organisiert, sehr detailliert und weist darauf hin, wie es denn, was mich verblüfft hat auch, die unglaubliche Präzision und Geschwindigkeit, mit der diese ganzen Abläufe geplant und durchgeführt wurden. Es kommt auch vor in dem Film, und das ist belegt, dass im September 41, darum sage ich, dieses 41 spielt eine große Rolle, nämlich der Überfall auf die Sowjetunion, begannen die ersten Versuche in Auschwitz, was es gab, aber es waren Versuche mit diesem neuen Massenvernichtungsmittel Zyklon B, was sich dann durchsetzte später als geeignetes Tötungsmittel. Aber im Laufe des Jahres 42, also 3 Jahre nach Kriegsbeginn, 3 Jahre nach, bevor der Krieg zu Ende war, begann erst dieser industrielle, unglaubliche Vorgang. Und mir ging es auch um die Vermittlung für den Zuschauer dieses unvorstellbaren, ungeheuerlichen Vorgangs. Also diese technisch-organisatorische, effiziente Durchführung von Massenmord zu planen, was ein singulärer Vorgang war.
Matti Keschanek, Regisseur von Die Wannsee-Konferenz in Australien ab 11. August im Kino als The Conference When Humanity Lost the War, basierend auf dieser Besprechung in einer Villa nahe Berlin am 20. Januar 1942. Vielen Dank, Matti, und alles Gute und viel Glück und Erfolg mit dem Film in Australien.
Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Vielen Dank. Alles Gute.
Für Sie auch ein Cognac, Obergruppenführer.
Ich habe noch Termine, aber lassen Sie sich nicht abhalten.
Ich hoffe, Sie sind zufrieden mit den Ergebnissen.
Zustimmung für unser Vorgehen von allen Beteiligten. Niemand zweifelt an unserer Federführung.
Gelungene Veranstaltung.
Protokoll wie immer?
Zuerst an mich.
30 Durchschläge?
Versand als geheime Reichssache.
Sprachregelung wie gehabt. Kleiden Sie alles in dienstliche Worte. Wir wollen niemanden erschrecken. Aber es darf ruhig jeder der Herren nachlesen, woran er mitgewirkt hat. Nicht, dass es nachher wieder heißt, dass keiner was wusste.
Verstehe.
Schön. Marschziel für heute erreicht. Hat sich doch gelohnt, mal wieder nach Berlin zu kommen. Die Herren, ich wünsche noch einen erfreulichen Nachmittag.
Ihnen auch, Obergruppenführer. Und einen guten Rückflug.
Danke. Okay.